Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller von Falk & Co.
Hallo, schön wieder da zu sein.
Und mit Dr. Thomas Nutzinger, unser Strafrechtsspezialist mit Spezialisierung im Wirtschaftsrecht.
Hallo, ich grüße euch.
Wir wollen heute über etwas sprechen, was wir, glaube ich, alle kennen, nämlich über Betrug. Und zwar Betrug in der Sanierung, Betrug in der Insolvenz oder im Vorfeld der Insolvenz. Und darüber kommt sowas vor und wie kommt sowas vor und wie kann man das vermeiden, vor allem natürlich für unsere Perspektive.
Und wer wird betrogen?
Ja. Ja, ja. Das ist tatsächlich etwas, was in Insolvenzstrafverfahren aus meiner Sicht regelmäßig vorkommt. Du hast ja in der Regel immer enttäuschte Gläubiger des Schuldners. Nicht nur, wir hatten schon drüber gesprochen, über die Sozialversicherungsträger und das Finanzamt, aber du hast ja auch Geschäftspartner, die im Falle einer Insolvenz hinten runterfallen. Entweder Banken, also Geldkreditgeber, oder auch Warenkreditgeber, die ein produzierendes Unternehmen oder auch ein Handelsunternehmen mit bestimmter Ware versorgt haben und dann ihre Forderungen zur Insolvenztabelle anmelden können und dann in der Regel einfach ausfallen mit ihren Forderungen. Und von dieser Seite wird, ich würde fast sagen, regelmäßig findet sich immer einer oder zwei, die meinen, sie seien vom Schuldner betrogen worden, weil der sie zu einem Zeitpunkt, wo er eigentlich schon längst hätte Insolvenz anmelden müssen, nochmal entweder Waren bei ihnen bestellt habe oder sie nochmal um Geld angegangen habe, das ihm dann auch zur Verfügung gestanden sei.
Aber der Schuldner muss ja auch den Geschäftsbetrieb am Laufen halten. Also der hat ja auch ein berechtigtes Interesse dafür zu sorgen, dass Liquidität reinkommt und dass das in der Rückschau dann nicht funktioniert hat. Ja, im Nachhinein ist man immer klüger. Wie sieht es damit aus?
Ganz genau. Das ist ja die Situation, in der du als Unternehmensinhaber bist. Wenn du nicht weitermachst, dann kommt kein Geld rein und dann kannst du auch die Schulden nicht bedienen. Das ist die Situation. Ich sage jetzt ja auch nicht, dass diese Betrugsanzeigen alle stimmen und gerechtfertigt sind. Nur sie kommen regelmäßig. Fangen wir vielleicht mal vom Ende an. Das hat ja auch einen bestimmten Grund, weil wenn dein Unternehmen das insolvent ist, wenn es eine GmbH ist, dann weiß ja, da ist ja nichts zu holen. Aber natürlich hätten diese Gläubiger gerne einen anderen Schuldner, der vielleicht solventer ist. Und wenn man dann sieht, du hast hier deinen Unternehmer, die GmbH, die ist halt pleite, aber das Geschäftsführergehalt und die Gewinnausschüttung, die hat er doch irgendwie noch bekommen bis zuletzt, da ist dann noch mehr Geld zu holen. Und deswegen hättest du natürlich gerne einen direkten Anspruch gegen den Geschäftsführer oder die Unternehmensleitung. Und da ist natürlich ein Anspruch nach § 823 Absatz 2 BGB in Verbindung mit einem Betrugsvorwurf ein Mittel, das, wenn es denn stimmen würde, dann hättest du einen direkten Anspruch an der GmbH vorbei auf den Geschäftsführer. Und sogar, wenn du es nicht mit der GmbH zu tun hast, sondern mit einer Privatperson, die sich dann versuchen könnte, in die Privatinsolvenz zu retten, in der Hoffnung, dann am Ende die sogenannte Restschuldbefreiung zu ergeben. Du wirst einen Anspruch, der auf einer rechtskräftig festgestellten Straftat basiert, wie eben einem Betrug, den wirst du auch durch die Restschuldbefreiung nicht los. Der bleibt an dir hängen. Und das ist ein weiterer Grund, warum
30 Jahre lang oder wie lange bleibt er 30 Jahre lang?
Das ist ein weiterer Grund, warum Gläubiger auch bei privatinsolventen Personen gerne versuchen, diesen Weg zu gehen, weil es ihnen die Chance offen hält, so lange möglich da vielleicht doch noch irgendwas zu bekommen.
Also Denjenigen mit dem Gerichtsvollzieher zu verfolgen, im Zweifel auch am Strand in Spanien.
Oh ja, genau.
Das ist natürlich populär. Jetzt verstehe ich, dass die Gläubiger das wollen. Die Frage ist nur, wann liegt denn tatsächlich so ein Betrug vor? Wo sind denn die typischen Konstellationen, wo ich drauf aufpassen muss? Also Stichwort Eingehungsbetrug ist das ja auch. Wie muss man sich verhalten, damit die Strafanzeige dann eben letztlich nicht mit einer Verurteilung endet?
Also die Frage ist, was macht den Betrug aus? Und da muss ja am Anfang eine sogenannte Täuschung über Tatsachen stehen. Das heißt, der Schuldner muss einen Geschäftspartner über bestimmte Tatsachen täuschen. Ja. Was macht denn der? Der bestellt doch einfach Ware. Ja? Also der sagt einfach, kannst du mir nochmal irgendwie so und so viel Klafter Holz liefern, damit ich noch weiter schreinern kann.
Ja.
Da steckt ja zunächst mal nur die Aussage drin, ich brauche Holz, um es zu verarbeiten. Jetzt gibt es aber Rechtsprechung, die sagt, naja, indem du das bestellst, bringst du ja schlüssig zum Ausdruck, dass du der Auffassung bist, das auch bezahlen zu können. Ich finde, da kann man schon auch mitgehen. Weil wenn wir uns mal vorstellen, den Kassenfall, man bestellt Holz, aber der Insolvenzantrag steht schon in der Schublade. Also man bestellt das Holz, es wird geliefert und dann stellt man am nächsten Tag den Antrag. Da würde sich, glaube ich, der Holzlieferant zu Recht betrogen vorfühlen. Sagt, du hast es doch genau gewusst. Du hattest kein Geld in der Kasse. Du hattest gewusst, dass du nicht mehr mit dem Holz so wirtschaften kannst, dass du meine Forderung, wenn sie fällig ist, bezahlen kannst. Komm, und jetzt ist das Holz weg. Das ist ja ein klarer Fall. Und was du durch eine Bestellung konkludent ausdrückst, ist, dass du sagen, dass dieser Fall nicht antritt, sondern dass du schon glaubst oder davon ausgehst, dass du diese Forderung dann, wenn sie fällig ist, noch wirst bedienen können.
Wie weit muss ich denn diesen Glauben für mich aktenkundig gemacht haben, beispielsweise durch eine regelmäßige Liquiditätsplanung, durch einen entsprechenden Auftrag, für den ich dieses Holz bestelle, den ich kalkuliert habe, von dem ich der Meinung bin, dass er profitabel ist. Hinterher stellt sich dann vielleicht was anderes raus.
Je mehr, desto besser.
Ja, ja. Und ich meine, interessant wird es ja vor allem bei Dauerschuldverhältnissen, nicht? Also wenn ich jetzt einen Leasingvertrag abschließe, einen Mietvertrag, einen Pachtvertrag und so weiter, wie weit muss ich denn da in die Zukunft schauen können?
Genau, andere Baustellen, andere Sachverhalte. Ich habe erstmal den normalen Standardfall genommen von dem normalen Austauschvertrag. Ja. Klar, je mehr man dokumentiert hat, wie so meine Liquiditätsplanung ist, desto besser ist das. Es ist ja auch häufig so, ja, und wie gesagt, also das Gros der Fälle, die ich habe, die Leute sind ja nicht so wie in meinem krassen Beispiel, dass die Sachen bestellen, einfach um den Geschäftspartner hinten runterfallen zu lassen. Es ist ja relativ häufig so, dass du vielleicht in einer schwierigen Phase bist, aber die akute Krise dann durch ein Ereignis ausgelöst wirst, das du so nicht vorhergesehen hast. Irgendein Warenkreditversicherer springt dir ab, sodass die Banken dann die auf einmal die Kredite kündigen, obwohl sie es vorher noch 10-mal verlängert hatten. Oder die Zahlung von einem Großkunden bleibt aus, hat mir doch jetzt gerade in der Pandemie und dann in der Energiekrise, gerade bei Automobilzulieferern, VW zahlt einfach nicht, obwohl es fest zugesagt war. Und wenn du dann sagen kannst, ich habe das bestellt, aber dann kam dieses überraschende Ereignis dazwischen, das konnte ich echt nicht vorhersehen. Dann hat man sozusagen nicht vorsätzlich getäuscht.
Ja. Aber der Lieferant fällt ja auch nicht automatisch aus. Wenn der Lieferant sich selbst auch gewissenhaft verhält, wird er ja unter Eigentumsvorbehalt liefern.
Das ist der nächste Punkt. Selbst wenn er sagt, du hast mich doch irgendwie betrogen, ist es noch kein kompletter Betrug. Es geht dann immer um die Frage, hat er auch einen Vermögensschaden erlitten durch diese meinetwegen suboptimale Kommunikation? Dann ist immer noch die Frage, was ist denn der Anspruch des Lieferanten wert? Wirklich, wie würde man das denn einbuchen in eine Bilanz? Und wenn der Anspruch zwar nicht bezahlt werden kann, aber der ist irgendwie gesichert durch Eigentumsvorbehalt, durch einen verlängerten Eigentumsvorbehalt, dann hast du auch keinen Schaden. Dann kann der seine Ware irgendwie aussondern oder sonst wie. Wir wissen es aber alle, da fängt es an spannend zu werden, weil was ist mit der Globalzession? Ja, wie ist es, wenn du praktisch, um deine Banken abzusichern, wenn du sagst, alles, was bei mir reinkommt, wird sofort irgendwie sicherungsübereignet. Und dann geht's auch mal ins Klein-Klein, da braucht der Strafrechtler den Zivilrechtler, weil dann musst du gucken, wer ist denn jetzt tatsächlich wirtschaftlich gesichert? Ja, mit wem geht die Sache heim? Und dann, da ist dann das spannende Zusammenspiel zwischen Strafverteidiger und dem Zivilrechtler, der das dann berät. Und das sind auch Sachen, die kann man dann auch mal der Staatsanwaltschaft erklären. Sagen, ja, der hat jetzt irgendwie hier Aua geschrien, weil er halt hinten runterfällt. Ich verstehe ihn. Aber tatsächlich war der irgendwie noch gesichert, weil sein Sicherungsrecht ist stärker. Und dann hätte doch lieber mal zivilrechtlich irgendwie geprüft, was er für Recht hat, statt einfach sofort zum Staatsanwalt zu rennen und sozusagen den Schutzmann zu rufen, um sein Geld einzutreiben. Und für sowas hat dann die Staatsanwaltschaft auch durchaus offene Ohren.
Das ist so gut. Dann sind das ja so die Lieferfälle jetzt. Wie ist das mit Dauerschuldverhältnissen? Weil da ist es ja besonders schwer zu prognostizieren, ob ich über so einen langen Zeitraum zahlen kann.
Da ist dann die spannende Frage, hast du irgendwann eine Pflicht, von dir aus deinen dauerhaften Vertragspartner aufzuklären, pass mal auf, bei mir sieht's nicht so gut aus. Was natürlich auch so eine zweischneidige Sache ist, weil wenn du das sagst, kann es ja de facto auch sein, dass dein notwendiger Lieferant irgendwie dir einen
Ja, wobei bei den Dauerschuldverhältnissen auch da ist es ja häufig so an, was sind denn die typischen Dauerschuldverhältnisse? Ganz klar, dass das Anmieten von Büro- oder Produktionsflächen, das Gebäude steht ja in der Regel noch da, auch nach der Insolvenz des Mieters, auch bei einem Leasingvertrag. Man schließt einen Leasingvertrag über 48 Monate für einen 5er BMW. Der 5er BMW ist immer noch da, obwohl dann 3 Raten nicht mehr bezahlt wurden. Er ist vielleicht nicht exakt das wert und es ist es vielleicht doch ein wirtschaftlicher Schaden entstanden. Aber
es gibt da auch zwei Klassiker. Das eine sind die Banken, die einfach so laufende Kreditlinien gewähren, die dann auch gar nicht so selten sagen, wir sind betrogen worden, weil du hättest uns doch auf die Veränderungen in deinen wirtschaftlichen Verhältnissen aufmerksam machen müssen. Das steht sogar eigentlich regelmäßig in diesen Kreditverträgen drin. Das ist dann wirklich stipuliert. Dann ist aber die spannende Frage, ja, wann hätte ich denn sagen müssen? Ja, 2 Monate vorher. Und dann ist die Frage, habt ihr da einen Schaden gehabt, dadurch, dass ich es so spät gesagt habe? Wäre das nicht anfechtbar gewesen? Wenn ich euch vor 2-3 Monaten das zurückgezahlt hätte, dann kommt doch der Insolvenzverwalter und bucht es sofort zurück, weil ihr bösgläubig wart nach den Anfechtungsgründen oder das innerhalb der Fristen waren. Insofern kann es auch sein, dass du zwar die Kommunikation suboptimal geschaltet hast, aber am Ende dein Gläubiger dadurch nicht ärmer geworden ist, weil das Geld sowieso schon verloren war. Und das sind dann auch diese zivilrechtlichen Fragen, auf die du dann abstellen kannst, wo du auch ein Strafverfahren dann gewinnen kannst.
Und auch die Frage nicht, ob man hätte zahlen können überhaupt, nicht? Genau. Weil das Geld wäre ja nicht da gewesen, um den Kredit auf einmal zurückzuführen.
Kann ich das jetzt vielleicht so zusammenfassen, dass diese Betrugsvorwürfe, die im normalen Geschäftsverkehr bei Produzierenden oder Handelsunternehmen dann zwar auch erhoben werden von interessierter Seite, dass das gar nicht so heiß gegessen wird, sondern dass tatsächlich es eher um wirklich wüste Kriminalität geht.
Ja, es sind diese Betrugsanzeigen sind manchmal eher verzweifelte Versuche, doch noch irgendwie einen persönlichen Anspruch zu kriegen, aus den eingangs genannten Gründen. Sehr oft gibt's da gute Argumente, warum das nicht greift. Es sind eher die wenigen krassen Fälle, die es auch gibt, aber die nicht die Masse ausmachen, wo man sagen kann, ja stimmt, da hat er wirklich nochmal auf den letzten Metern sich die Taschen voll gemacht. Dann geht's auch durch, aber dann ist es auch richtig.
Ein gutes Schlusswort, eine gute Zusammenfassung. Vielen Dank, bis nächstes Mal.
Ja, bis dann.